Stefan, immer wenn's Hirn regnet, ne, spannst du einen Schirm auf.
Tales out of the pot. Neue Folge, neues Glück, neues Spiel. Wir werfen eine neue Scheibe in die Runde, gucken mal, was passiert.
Einiges.
Dennis ist am Start, Nils ist am Start.
Mhm. Tag.
Moin zusammen.
Hello.
Heute bringe ich mal was Schönes mit. Ich habe mal wirklich tief in der Kiste gekramt, habe was ausgegraben, was in die Kategorie passt. Geht nicht immer. Ist sehr abgedreht und mehr als ein, zwei Songs ist meistens auch schwierig.
Ja. ja. Oder geile Story. Ich kann mich an eine Folge erinnern, in der du gesagt hast, Bonnie, jetzt bring nicht immer so einen avantgardistischen Scheiß mit.
Und dann kommt sowas, weißt du, ohne Scheiß.
Ah, Junge, ey.
Worüber reden wir?
Wir reden über die großartige Band Mr. Bungle. Seines Zeichens 90er Jahre, Mike Patton, ich glaube sogar in den 80er Jahren gegründet, aber halt so die Hauptzeit war irgendwie in den 90er Jahren. Ein großartiges Projekt, sehr abgedreht. Ich denke, sehr, sehr viele Drogen mit im Spiel. Ist aber nur eine Vermutung. Aber das eine oder andere kann man sich, glaube ich, so eigentlich nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich hätte mehrere Platten mitbringen können. Ich finde tatsächlich, die California fand ich relativ lame. Die aktuelle Platte von 2020, da haben sie nochmal was aufgenommen.
Ich glaube nicht gehört.
Wobei, das muss man sagen, das ist ja das aufgenommene Demo von 85.
Die neue Platte?
Ja, ich glaube, da sind aber auch noch neue Sachen zugekommen.
Ja, aber der Großteil sind die Songs von 85, die waren halt Metal.
Mit der verbinde ich aber halt auch überhaupt nichts.
Ja, ja.
Nee. Aber sowohl die, ich weiß nicht, heißt die Mr. Bungle, die, diese mit diesem Clown drauf.
Ja, das ist so meine Favorisierte tatsächlich.
Ja, die oder halt die Disco Volante. Ich finde, die Disco Volante setzt dem Ganzen halt nochmal so das letzte i-Tüpfelchen oben drauf. Die ist halt einfach nochmal ein bisschen abgedrehter, noch ein bisschen extremer.
Ja.
Und darum habe ich die genommen. Ich finde halt einfach, dass die, also ich habe die auch mehrfach live gesehen, genauso wie ich Fantomas live gesehen habe. Zeche Bochum jeweils.
War bei Fantomas, sorry, war das die Nummer bei dem letzten Song, Dave Lombardo aufgestanden, Becken genommen, auf den Boden geworfen.
Das, was ich da mal erzählt habe, genau.
Ja, ja.
Also, das ist,
ja,
das ist
die
krass.
Platte
also,
endet so, die Platte oder ein Song endet so, hörst du so einen komischen Sound. Und der ist, sorry Stefan?
Nee, das ist ja krass. Du hast ja das Gefühl, gerade bei Fantomas hast du bei den Anfängen immer das Gefühl gehabt, das ist einfach ohne Konzept einfach nur wilder Sound, der da passiert.
Ja, ja, so ein Teppich. Ja.
Aber das hat halt schon Struktur. Du gehst auf ein Konzert und du erkennst die Sachen tatsächlich wieder.
Okay, krass.
Also wo du wirklich so denkst, okay, den Song kenne ich. Ich habe zwar keine Ahnung, welche Nummer, weil die waren ja nur durchnummeriert nach irgendwelchen Chaptern oder sonst was. Die haben ja dann erst später die Director's Cut gemacht, wo die halt diese ganzen Thriller- und Horrorfilm-Sounds nachgespielt haben. Mhm. Und da ist halt ein Song, der am Ende so aufhört, dass du halt so ein großes Klirren und dann nochmal einen einzigen, wie ein Glockenschlag danach hast oder so, wo wirklich so busch, genau. Bing. So, Dave Lombardo steht auf, nimmt sich hinter seinem Schlagzeug einfach so einen Stapel
Becken.
Mit alten Becken,
ja.
Geht vorne an den Bühnenrand, schmeißt die auf den Boden.
Ja.
Jetzt kommt's. Eins davon fällt unten in den Graben. Brsch, bing.
Krass.
Ja. Und du stehst da und denkst so, Alter, was ist hier gerade passiert?
Krass.
Ja.
Okay, krass.
Ja, der kann.
Ne, also vielleicht die anderen so zusammengebunden, dass wirklich
wahrscheinlich,
scheiße,
das wahrscheinlich.
Eins halt, ja, aber abgefahren.
Ja, also völliges Konzept, ne?
Ja, total.
Ja.
Und Mr. Bungle, musst du dir halt vorstellen, damals, jetzt bei der neuen Platte spielt halt der Dave Lombardo Schlagzeug, aber damals...
Ganz kurz, wenn ich da kurz ein... Ja. Also für die Leute, die jetzt in dem Thema nicht drin sind, wir reden halt von dem Sänger von Faith No More.
Also den sollte tatsächlich aber auch jeder kennen.
Ja.
Also Mike Patton, also genau. Wahrscheinlich kennt jeder Easy und die Variante, die die gemacht haben auf der Angel Dust, ist glaube ich die die bekannteste, also, ja, kommerzielle.
Ja, nee, Nummer, alles gut, so, ne? Alles gut. Das war jetzt nicht abwertend.
Und ich glaube, die Angel Dust ist auch eine der besten Platten, die in den 90er Jahren gemacht wurden.
Ja, aber die am meisten verkauft ist, wird immer wahrscheinlich die Album of the Year bleiben. Ne?
Also, das weiß ich gar nicht.
Mit Ashes to Ashes und so weiter.
Das kann ist, sein. Ja, ich glaube, also die ist mega, mega gut verkauft worden. Aber ich glaube, die auch am meisten andere nachher geprägt hat, war die Angel Dust. Weil
ich glaube, die ist auch im Rolling Stone irgendwo bei den besten Rock- und Metal-Alben. Ja. Auf jeden Fall ist die, meine ich, auch in dieser Liste da drin.
Also unabhängig davon, dass der da halt, also ich meine, Faith No More haben ja auch immer crazy Sachen gemacht. Ja, ja, also die waren ja nie so ganz straight, also geradeaus.
Also zu dem Thema, also die Angel Dust ist in Deutschland zum Beispiel bis auf Platz 8 sogar gekommen. Und die Album of the Year ist bis auf Platz 2 gekommen.
Okay.
Und ja. In den USA war die allerdings, war die Angel Dust halt erfolgreicher mit Platz 10. Aber so gesehen von den Verkaufszahlen muss wohl die Album of the Year so das Ding gewesen sein, tatsächlich, ja.
Ja, also.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber.
Also unabhängig davon, ne? Jetzt heute Thema Mr. Bungle, Seitenprojekt von Mike Patton. Und ja, die Band, ich habe die damals, wenn ich jemandem sagen wollte, was ist denn Mr. Bungle, habe ich immer gesagt, so, nimm dir jede Musikrichtung, die dir gerade so in den Kopf kommt, pack die irgendwie alle in einen Beutel, schüttel das einmal durch und dann nimmst du einfach so 2 bis 3 Sachen da raus und das zusammen findet dann in einem Song statt.
So, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht, ja.
Total abgedreht, wie gesagt, auch live gesehen. Damals der Schlagzeuger, so ein alter, ich würde sagen Jazz-Schlagzeuger. Wirklich ganz, ganz einfaches Set. Wirklich nur...
Völlig minimalistisch, ne?
Völlig minimalistisch. Dazu ein Percussion-Typ, der hatte so groß wie unser Tisch hier ist, hatte der hinten so eine Tischreihe aufgebaut, wo da alle möglichen Glöckchen und sonst was stehen hatte. Der ist die ganze Zeit nur hin und her gerannt und hat da irgendwelche Dinger gemacht. Der Gitarrist hat gleichzeitig Saxophon gespielt.
Okay.
Also der hat die Gitarre nach hinten gedreht, hat das Saxophon nach vorne geholt,
hat
das Saxophon gespielt.
Mit seiner Pumperze gespielt. Das wäre auch
ja, das wäre auch ganz gut.
Wobei,
aber,
wir wissen ja alle, bei dem Gitarre spielen hättest du rein theoretisch den Mund frei, Dennis.
Ja, richtig, allerdings.
Kommt drauf an, wie heißt denn mal dieses Ding, wo der
die Talkbox-Trommel, oder?
Oder die Talkbox, meinst du, ne?
Talkbox
ich sag nur Bon Jovi, ne?
Genau. Und, wirklich?
Warte mal, sorry, war das nicht die Nummer hier mit der Talkbox? Richie Sambora irgendwann mal total besoffen da reingekotzt bei irgendeiner Show?
Würde mich jetzt nicht wundern.
Ja, irgendwann also, habe ich so einen Artikel gelesen.
Sagt mir nichts, aber ja. Mike Patton steht halt die ganze Zeit hinter so einem Mischpult-ähnlichen Aufbau. Der hat immer so 3 bis 4 Mikros dabei. Manche mit Effekten belegt, manche halt einfach nur so Distortion. Der hat so ein altes aus den Ami-Wagen, diese Funk-Dinger, ja, die du so seitlich drücken musst.
Ja, ja.
Die benutzt er halt für diese ganzen Distortion-Effekte auf seiner Stimme.
Ja, ja.
Und immer Glas Wein dabei, die ganze Zeit trinkt er Wein. Und der geht aber ab wie Hulle hinter dem Ding. Macht ja, dann da noch diese ganzen Effekte. Und es ist halt einfach sehr abgedreht. Aber... Hat doch bestimmt Spaß gemacht, Nils, oder?
Ja, also ganz kurz, ich muss noch mal gerade kurz noch mal einen Ausspruch relativieren. Die erfolgreichste Platte von Faith No More ist tatsächlich die The Real Thing.
Real Thing, ja.
Mit 1,2 Millionen verkauften Einheiten.
Ja, okay.
1,2 Millionen
1,2 fucking Millionen verkauften Einheiten, ja.
Nee.
Ja. Und ja.
Das ist die erfolgreichste Faith No More Platte?
Ja. Ja.
What? Hätte ich nicht gedacht.
Ja, Mr. Bungle. Was soll ich sagen? Als du die geschickt hast, dachte ich so, boah, geil, die habe ich ewig nicht gehört. Und dann fiel mir auf, dass...
Warum?
Nee, und dann fiel mir auf, dass ich die California ewig nicht gehört habe und die California habe ich geliebt. So, und...
aber die California fand ich zu lame nach der Volante.
Boah, ich habe diese Easy-Listening-Songs auf der California total geliebt.
So dieses ganze Beach-Feeling.
Ja, ja, diese, so hier Sweet Charity und so dieser Song zum Beispiel, ne?
Ja.
Das ist so dieses, der einfach so mega, so einen mega Flow hat einfach. Und dann denkst du mir, oh ja, ach nee, das war die gar nicht. Ja, okay, hör ich mal rein. So, mein Fehler war, dass ich das Ding natürlich erstmal beim Autofahren gehört habe. Ja. Ohne Scheiß. Ohne
Wie viele Unfälle hast du gebaut?
Ey, ich bin so fucking aggro geworden im Auto, beim Autofahren. Ne? Ich musste nach einem Song musste ich abbrechen, weil ich am liebsten irgendeinen Typen meine Ampel aus dem Auto gezogen hätte. Weil ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, aber ich war auf jeden Fall unentschlossen, ultra aggressiv. Dann habe ich mich dann zu Hause hingesetzt und habe die Platte dann durchgehört und habe mir gesagt, ganz ehrlich, ich verstehe das Konzept dahinter, das ist abgefahrene Scheiße, die Songstrukturen sind mega abgefahren, da sind so, in jedem Song ist so ein Part drin, den ich richtig geil finde, der Rest macht es mir wieder völlig kaputt.
Das ist fast wie Trash, als ob du über Trash Metal
reden würdest. Ey, total, total. Also, boah, ohne Scheiß, ich kann mit der Platte absolut null connecten. Absolut, wirklich null connecten. Gleichzeitig mache ich dann halt die California rein und finde die von vorne bis hinten cool. Absolut interessant, aber muss ich sagen, ist mir zu anstrengend.
Okay.
Ich
kann es nachvollziehen.
Ja.
Für mich war tatsächlich die California so, nachdem ich vorher die erste Platte, die auch noch deutlich mehr Ska-Elemente mit drin hat als die zweite Platte.
Gut, dass ich die nicht gehört habe. Ich hasse Ska.
Aber die Platte ist mega, mega gut.
Boah, ich finde aber Ska ist wie Reggae, ist ganz, ganz schlimm.
Das ist. Ne? Ja. Darum hörst du auch Country und nicht Ska. als die California rauskam, ich fand die war mir zu easy listening.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja.
Die war mir für Mr. Bungle zu easy listening. Die war nicht schlecht,
ja,
aber die hat mich gelangweilt und dann habe ich lieber die neuen Sachen vom Fantomas gehört.
Ja, die klingt eigentlich wie so eine freakige, ruhige Ausgabe von soften Faith No More Songs.
Die California.
Die California. California, ja, genau. Ja.
Ja. Dennis.
Boah.
Das ist auch dein absoluter Favorite.
Ja, Mr. Bungle war nie meine Baustelle, muss ich dazu sagen. Also ja.
Ich weiß auch warum.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es kaum beschreiben. Also die erste Platte fand ich eigentlich ganz gut, als sie rauskam. Hab die ein paar Mal gehört und mich daran auch irgendwie relativ schnell satt gehört, weil mich das irgendwie so ein bisschen angesickt hat. Weiß ich nicht. So,
ja.
Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen mit der Disco Volante Pompante Strapulski. Boah, ganz ehrlich, die Story dahinter, wie die Platte aufgenommen haben, wer alles dabei war und sonstiges, finde ich tatsächlich interessanter als die Platte selber. Muss ich leider sagen.
Aber das ist schon abgefahren, was die da gemacht haben. Ne?
Ach, ganz ehrlich, wie viele Studios die waren, was für Einflüsse, ne? Angefangen, wie gesagt, wenn man überlegt, als was für eine Band die auch angefangen haben, ne, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, mit Material von 85 hier, was sie jetzt neu vertont haben und. Und was die für Leute sich an Bord geholt haben und alleine die Instrumentalisierung.
Ich glaube, die haben auch richtig krasse Producer dabei gehabt.
Ja, auch. Und wie viele Studios die aufgenommen haben und was für ein zäher Prozess die ganze Kiste tatsächlich war, weil die das alles etappenweise gemacht haben. Weil zwischenzeitlich hat ja noch der Gitarrist zusammen mit Mike Patton an der, wie hieß sie nochmal, von Faith No More, die da rauskam, King for a Day, Fool for a Lifetime. Ja. Das war hier der Jim Martin damals irgendwie ausgestiegen. Und
ja,
und dann haben die da separat voneinander irgendwie rumgekaspert. Der eine hat dann hier, der nächste hat dann da. Und
der produziert halt der Anderson, ne? Der unter anderem halt die Enemy of the Sun von No Roses.
Ja, unter anderem, ne? Ja, also da waren
auch wieder Scratch the Surface
und ja, so gemacht hat. Richtig, ja, ne? Und
ich meine, insgesamt muss man ja sagen, ne, der Mike Patton ist ja auch so krass vernetzt, ne?
Absolut.
Sein eigenes Label hier, Ipecac Records, hat 1000 Nebenprojekte mit Tomahawk und weiß nicht, wie sie alle heißen.
Stimmt, Alter, ist Wahnsinn, ey. Der Typ ist so krank, ey. Das ist der Hammer, ey.
Ich weiß gar nicht, da haben die hier der Bass von den Melvins hat er auch noch irgendwie immer später mitgemischt und so. Aber ich glaube, das war bei Fantomas.
Ja.
Aber ja. Also ist abgefahren.
Ja, aber wenn man überlegt, dass die Platte in, weiß ich hier, 5 verschiedenen Studios aufgenommen und in 3 verschiedenen Studios gemixt wurde. Boah,
Dead Cross gab es ja auch noch.
Die fand ich auch richtig gut, ey, tatsächlich. Aber gibt's die noch?
Weiß ich, warte
mal. Die haben, glaube ich, vor 3 Jahren oder 4 Jahren haben die was
Peeping Tom gibt's noch.
Peeping Tom auch, ja. Peeping Tom bin ich nie so richtig warm mit geworden, aber habe ich auch immer zwischendurch gehört, ja.
Ja, aber wenn du dir jetzt, wie gesagt, halt eben von der Scheibe jetzt mal anschaust, wer da alles in der Besetzung da mitgekaspert hat und vor allen Dingen, was die gemacht haben. Ne? Da war ein Typ, ey, der hat Zungenpfeife, Klarinette, Flöte, Altsaxophon, Posaune und Fingerbecken gespielt.
Ja.
Wer zur Hölle spielt Fingerbecken?
Allein die Leute zu finden, die das dann für dich machen. Und tatsächlich ist es ja auch so. Ja,
wie machst du das denn? Eine Annonce in der Zeitung? Er suche Musiker für Zungenpfeifenprojekt oder was?
Aber ganz ehrlich, das muss der dem dann, dem Patton auch gezeigt haben. Weil der Patton, der hat sich auch bei den Live-Konzerten, stellt er sich da hin und macht da selber so Dinge.
Ja.
Aber wirklich abgefahrener Scheiß.
Du musst überlegen. Jetzt hier, guck mal, Zungenpfeife. Nur mal so als kleines Beispiel. Ne? Ein Blasinstrument aus Bambusrohr, welches im Nordosten von Thailand etc. pp. Gespielt wird. Hä?
Ja.
Ist ja auch total normal. Ne? Also passiert mir ständig. Ich hab das ja auch schon gesehen. Hier Volkshochschule, Zungenpfeifen in Unterricht oder was.
Nasenpfeifen fände ich noch schöner.
Ja, auch nicht verkehrt. Nein, aber es ist Wahnsinn. Also,
wusstet ihr eigentlich, dass Mike Patton auch Synchro-Jobs gemacht hat für Film und Fernsehen?
Habe ich mal gelesen.
Aber ich weiß nicht, welche Filme.
Weiterhin synchronisierte er im Hollywood-Blockbuster I Am Legend und im Videospiel Left 4 Dead die Schreie der infizierten Kreaturen.
Geil. Geiler Typ. Ich sag ja, der ist Hammer. Also ich finde Mike Patton auch.
Und auch ein richtig sympathischer Kerl. Nach der Bochum-Show vom Fantomas, also da in der Zeche Bochum war das damals, nach der Show vom Fantomas, stand er da noch, hast dich noch mit dem unterhalten, total sympathischer Kerl irgendwie. Ja. Anderthalb Köpfe kleiner als ich.
Aber das ist doch einfach, der ist durch und durch einfach.
Und der lebt Musiker für die Sache, der lebt für die Sache.
Musiker und Künstler, ne? Also da kannst du nichts anderes sagen.
Ich würde schon sagen,
ne?
Künstler.
Ja, absolut, ne? Also das ist für so ein richtig, so ein reinrassiger Künstler. Ja,
aber habt ihr eigentlich auch so einen Lieblingssong auf der Platte gehabt?
Nein.
Ja, der.
Wobei.
Der vierte oder fünfte.
Dieser Song mit diesem komischen, mit diesem orientalischen Anteil, diesen ägyptischen Styles da drin.
Achso, ja. Einmal Desert Search for Techno Allah.
Ja, genau, boah, ohne Scheiß. Diese Techno-Attitüde drin, den fand ich extrem
witzig. Wobei ich finde danach dann auch Violenza Domestica auch richtig geil, wo so Tango-Rhythmen irgendwie so mit
aber
so.
Aber ich sagte ja, in jedem Song ist irgendwie so ein Part drin, den ich richtig cool finde, aber der Rest macht mir dann wieder zu kaputt. Ne? Aber Techno Allah, das war schon hartwitzig. War schon hartwitzig. Ja.
Oh Mann.
Also, ich muss auf jeden Fall mal Meshkamovs Quoff reinpacken. Gibt keinen besseren Song als den. Das ist halt dieser Tiny Tunes Polka-Metal. 8 Minuten lang. Da lohnen sich mal 8 Minuten. Da kommen 8 Minuten auf den Punkt.
Ja, so Songs, die 1 Minute genau auf sich lang sind. Ne?
8 Minuten. Nichts Avantgardistisches hier.
Bei der Band ist 8 Minuten geballte Power da. Da muss man so hinnehmen.
Geballte Power ohne Steigerung, ey. Hammer.
Nein, also ich kann total nachvollziehen, dass man die nicht hören kann und nicht lange hören kann.
Ja, das ist eine Etappenplatte.
Aber ich finde halt bei denen, also ich kann mir auch manche Sachen vom Fantomas nicht gut anhören. Die haben eine Platte rausgebracht, da ist die ganze Platte ein einziger Song.
Ja.
Da ist irgendwie so ein schwarzes Cover, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, und man fängt schon so mit Pulsschlag und irgendwie so Herztönen und sonst was an und einfach nur Geräuschkulisse und die ganze Zeit irgendwie, aber auch so eine fiese Stimmung, die die da aufbauen. Und ich kann das halt nachvollziehen. Ich finde es aber spannend, was die machen. Und wenn du die halt auch so, ich sag mal, Faith No More hat mich immer begleitet, war immer eine Band, die ich großartig fand. Ich habe mich dann halt auch viel mit den Seitenprojekten von denen auseinandergesetzt. Ich habe Fantomas, Mr. Bungle live gesehen. Ich fand das total spannend, wie man meint dann so, das ist halt irgendwas dahingerotztes und irgendein Blödsinn. Wenn du dann aber siehst, wie ernsthaft und was für gute Musiker da am Werk sind und was die da machen.
Geht so eine Welt auf einmal, ne?
Und dann denkst du so, boah, abgefahren. Und ich kann nachvollziehen, wenn da jemand 0,0 Zugang zu findet, weil das halt auch echt anstrengende Mucke ist. Also das ist echt nichts, was du dir so schön gemütlich nebenher anhörst. Das ist
kein Easy-Listening.
Nee, absolut nicht. Und insofern kann ich total nachvollziehen, wenn alle sagen, das ist der größte Müll.
Nö, aber, ach, das oder, ist genau, ja, nein.
Oder also Müll, man kann es tatsächlich nicht Müll, sehr, aber man kann es nicht hören. Es geht nicht, kann ich nachvollziehen.
Ja, aber man muss aber trotzdem die Leistung, die die gemacht haben, einfach respektieren. Ja,
genau, oder? Also das ist echt abgefahrener Scheiß.
Natürlich ist nie wagen, einen Daumen nach unten zu tun für die Platte.
Nee. Aber es wäre okay, wenn du sagst, ich kann damit gar nichts anfangen, da ist ein Daumen nach unten. Weißt du, weil...
Ja,
weil
nee. Dafür sind da halt zu viele witzige Parts drauf, sag ich jetzt mal so. Ja? Also, leider musste ich sie einmal durchhören, um diese Parts alle zu entdecken.
Ja, aber ich finde ja auch, wenn es so der 12. Song, ich weiß nicht, wie er heißt, oh, wir sind am Ende.
Was?
Ja.
Wenn da so dieser, ich sag mal, Beach Boys Sound kommt und dann auf einmal rasten die komplett aus und nur noch übersteuernde Gitarren, nur noch irgendwelche Blasts, die gespielt werden und so. Naja, also Mamesh Kamovskov kommt rein. Was ist
Daumen
bei dir?
Zur Seite.
Zur Seite.
Zur Seite.
Ich mach dir Daumen hoch, geht
das
nicht anders.
Ja.
Junge.
In dem Sinn, Leute, macht's gut. Ciao.
Ciao.